Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und ich freue mich, dass Sie mit uns die letzte Stunde des Jahres verbringen, egal wo Sie gerade sind, zu Hause, unterwegs, auf der Arbeit. Hier geht's gleich um einen österreichischen Weltschlager. An der schönen blauen Donau von Johann Strauss, der berühmte Donauwalzer. In Wien beginnt das neue Jahr als Johann-Strauß-Jahr um Mitternacht mit diesem Donauwalzer. Aber dort klingt der Klassiker dann ganz anders.
Weit weg von Walzer und Wiener Blut, schön und blau meine Donau.
Max Mutzke und die Superband unter der Leitung vom Star-Perkussionisten Martin Grubinger. Gleich sprechen wir mit ihm über sein neuestes Projekt. Dann schauen wir zurück auf die wichtigsten Debatten in den Feuilletons. Wir erinnern an all die verstorbenen Kulturleute dieses Jahres und fragen einen Pyrotechniker, was er von Feuerwerksverboten hält.
Fazit.
2025 ist Johann Strauß Jahr. Johann Strauß der Zweite. Die Stadt Wien begeht den 200. Geburtstag ihres Sohnes. Zum einen mit dem berühmten Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Bei dem darf der Donauwalzer natürlich nicht fehlen. Aber so richtig los geht's schon kurz nach Mitternacht nämlich. Da startet das Strauß Jahr mit einem Countdown und eher unkonventionell mit einer Superband. Und die besteht aus 100 WienerInnen und wird vom österreichischen Star-Perkussionisten und Marimba-Spieler Martin Grubinger geleitet. Und weil er jetzt gerade mit seiner Band auf dem Rathausplatz in Wien auftritt, da haben wir am Nachmittag miteinander gesprochen. Grüße Sie nach Wien, Herr Grubinger.
Grüß Gott, schöne Grüße aus Wien.
Alle, die von dem Projekt hören, sagen, aber der Grubinger, der hat doch 2023 aufgehört, öffentlich aufzutreten. Was ist passiert?
Ja, es bleibt auch dabei. Das hier ist ein ganz anderes Projekt. Hier geht es mir darum, ja, Hobbymusikerinnen und Musiker für das Musikmachen zu begeistern. Und es ist ein bisschen für mich so zurück zu den Wurzeln als junger Bursch, so mit 5, 6 Jahren. Mich hat es einfach fasziniert, den Rhythmus, die Melodie, den Groove zu spielen und mit den Nachbarjungs und Mädels einfach in einer Garage, in einer Band zu spielen oder in der Blasmusik zu spielen. Und das machen wir hier. Wir haben hier über 40 Workshops gemacht mit 900 Wienerinnen und Wienern, sehr vielen jungen Leuten aus den Schulen, die mit ihren Musiklehrern bei uns in den Workshops waren. Und dann haben wir gemeinsam Bandmusik gemacht. Drums, E-Bass, Gitarre, Voice, all diese Instrumente auch gespielt und ausprobiert. Und dann habe ich gesagt, hey, wir haben was ganz Besonderes vor. Wir wollen mit einer Superband aus Hobbymusikerinnen und Musikern auf den Rathausplatz zum Neujahr. Und daraus ist eine echte Bewegung entstanden. Wir fluten Wien ein bisschen mit Musik, mit dieser Band.
Aber jetzt sind ja nur noch 100 übrig. Wie haben Sie denn gecastet?
Naja, es ist so, Silvester ist ein bisschen ein kritischer Moment, weil natürlich viele oftmals familiäre, private Verpflichtungen haben oder gar nicht in der Stadt sind. Und so hat sich aus diesen 900 eigentlich ganz gut ergeben. Ich habe sie gar nicht gecastet, sondern das hat sich eigentlich fast natürlich ergeben. Die haben dann gesagt, ja, da wollen wir dabei sein. Und das ist ja auch ein ziemlicher Aufwand, weil die haben dieses ganze Konzertprogramm ja einstudiert. Die haben das geübt, geprobt mit uns in den Band-Sessions auch weiter verfeinert. Und was mich so fasziniert, und ich glaube, das begeistert auch die paar anderen Profimusiker mit mir da, mit denen auf der Bühne stehen, ist dieses Feuer. Ja, die stehen mit uns einfach 10 Stunden in der Kälte zum Proben, Soundcheck gestern noch auf der Bühne. Und die sind einfach sowas von begeistert und mit so einem Feuer dabei. Das inspiriert uns natürlich allesamt.
Geprobt haben Sie ja auch über die digitale Musikschule MyGroove, die Sie gegründet haben. Damit wollen Sie das Musiklernen revolutionieren. Wie funktioniert das denn? Über eine App?
Genau, es ist eine App, die heißt MyGroove. Man lädt die sich runter auf iOS oder Android und dann wählt man sein Instrument aus und dann kann man das Instrument von der Pike auf lernen. Egal, ob man das zum allerersten Mal in Händen hält und sozusagen gleich mal in einer Band mit einigen der Besten spielen möchte oder ob man schon bisschen Vorkenntnisse hat oder vielleicht auch, wenn man sagt, ich will unbedingt spielen wie die Profis. Es ist eigentlich für alle so eingeteilt, dass dann jeder seinen Ansatz und sein Niveau auch findet. Und was mir einfach Freude macht, ist, dass gerade die jungen Leute einfach wieder viel mehr Musik damit machen. Ja, die sagen dann, okay, das macht mir Spaß, mit Max Mutzke in einer Band zu sein oder mit Thomas Lang oder mit Henrik Linder von Dirty Loops, und die motivieren auch. Und darum geht's. Wir sehen ein bisschen, und das war in den letzten Jahren meiner Konzertkarriere so auch, dass ich oftmals mit Musiklehrerinnen und Lehrern gesprochen habe, die gesagt haben, naja, es wird ein bisschen weniger gesungen zu Hause. Oder Blasmusiken, die gesagt haben, wir haben weniger Nachwuchs. Oder, weiß nicht, kennen Sie noch Leute, die wirklich mit 5, 6, 7, 8 Jahren noch eine echte Band gründen und einfach in der Garage mal losjammen? Und all das ist ein bisschen weniger geworden. Und das fehlt uns. Das fehlt uns dann auch in der Spitze. Und so habe ich mir gedacht, das muss ich unbedingt machen und bin sehr dankbar, dass ich das umsetzen kann.
Das heißt, da sind jede Menge Promis, die dann mit den Schülern zusammen proben?
Genau. Also in der App kann man wirklich mit Max Mutzke seine Songs üben oder mit Thomas Lang, dem Drummer von Robbie Williams, die verschiedensten Songs ganz langsam einstudieren. Von Level 1, wo man wirklich nur die Kickdrum 4 on the floor auf den Downbeats spielt, bis Level 50, wo man den ganzen Song dann wirklich spielen kann. Und so arbeitet man sich ganz langsam ran und wir haben eine Recognition, die ist KI-basiert, die gibt dann Feedback, die sagt dann, hey, du warst klasse, du kannst aufsteigen ins nächste Level, oder vielleicht sagt sie auch, naja, vielleicht machst du es nochmal. Und so merken wir einfach, dass bei den jungen Leuten die Zeit beim Musikmachen einfach in Windeseile vorbeigeht. Und ich habe selber einen Sohn, der ist 14 und musste ihn immer ein bisschen, ja, muss überreden, habe gesagt, so, hey Noah, magst du nicht ein bisschen Musik machen? Und jetzt mit der App funktioniert das von ganz allein.
Jetzt ist das eine, mit der App zu üben und dann aber zusammen ein Stück zu spielen, in dem Fall den Donauwalzer und den ja auch nicht ganz klassisch. Wie haben Sie denn dann geprobt?
Naja, es ist so, wir haben den Donauwalzer in der App veröffentlicht und dann haben wir allen Schülerinnen und Schülern draußen gesagt, der ist jetzt in der App, legt's mal los. Und dann ist es ja so, dass die dann schon sehr gut vorbereitet in die erste Probe kommen. Und wir hatten hier ein großes Probenzentrum in Wien am Otto-Wagner-Areal, ein wunderschöner Pavillon aus der Zeit des Wien der 20er Jahre, im vorherigen Jahrhundert. Und dann sind sie gekommen, fast jeden Tag. Und dann haben wir geprobt und ausprobiert. Und es ist ganz toll, weil dieser Donauwalzer ist ja nicht so klassisch, wie wir ihn kennen, sondern der hatte viel verschiedensten Rhythmen. Ja. Rock, Pop, Afro-Cuban, Shuffle. Aber man hört natürlich das Grundprinzip dieser Melodie. Ja, da, da, da. Das hört man natürlich in jeder Situation heraus. Und so ist ein neuer Donauwalzer entstanden. Und wissen Sie, am meisten freut mich, dass die jungen Leute sagen, das ist eigentlich jetzt unser Lieblingsstück. Ja, sie spielen ja auch andere Pop- und Rock-Songs in der App, aber wir sehen das, der Donauwalzer wird mit Abstand am meisten gespielt und genauso sollte es sein.
Und wir können jetzt mal reinhören in diesen aufgepeppten Donauwalzer. Hier ein kleiner Probenausschnitt mit dem Gesang von Max Mutzke.
Sie walzt nach links, sie walzt nach rechts, und Krokodile weit weg vom Nile fühlen sich ganz wohl in Krems und in Wien. Sie walzt von links nach rechts und nicht nur in Linz beginnt. Nach Bruder oder Pest, unsere Donau, unsere Donau. Ja, du willst zu mir, wo die Pferde stehen, wo die grauen, dicken Pferde stehen. Dein Bett ist breit und nass, in dir macht es mir Spaß. Ich schwimm bis Budapest. Tanz Walzer mit dir selbst. Ja, du kriegst nie genug, du nimmst, was dir gefällt. Dein Bett ist breit und nass, in dir macht es mir Spaß. Ich schwimm bis Budapest. Du Donau und du, du Donau und du. Donau, du, du Donau, du, an Wien vorbei, du siehst uns nicht, doch wir lieben dich.
Ja, soweit ein kleiner Eindruck von der Superband, die heute nach Mitternacht in Wien auf dem Rathausplatz auftreten wird mit einer ganz eigenen Version des Strauß'schen Donauwalzers. geleitet wird das Ganze von Martin Grubinger, dem Perkussionist. Herr Grubinger, Donauwalzer, das ist ja die heimliche Nationalhymne Österreichs und auch das Ritual eines jeden Neujahrskonzerts in Wien. Ja. Und glaube ich auch nicht so einfach zu intonieren. Alle haben diesen Song, sage ich jetzt mal, der eigentlich wie so ein Schlager auch ist, bereits schon mal bearbeitet. Glauben Sie, dass Ihre Version den Klassikliebhabern so eher nicht gefallen wird?
Ich muss Ihnen ganz offen sagen, es ist mir, wie man in Österreich sagt, eigentlich wurscht. Denn es geht mir eigentlich darum, eine ganz andere Gruppe an Leuten damit zu erreichen. Es geht mir nicht so sehr darum, die Leute zu erreichen, die in den klassischen Konzertsaal gehen und dort das Abo haben und den Donauwalzer ganz traditionell natürlich genießen. Und es ist ein wunderschönes Meisterwerk. Aber in dem Fall geht es mir darum zu sagen, hey, wir wollen den Donauwalzer raus in die Wiener Gemeindebezirke bringen zu den Schülern, die eigentlich gar keinen Bezug zum klassischen Donauwalzer haben. Wissen Sie, ich bin da auf Schüler getroffen, die gesagt haben, Donauwalzer habe ich noch nie gehört. Und jetzt haben wir junge Leute, die sagen, der Donauwalzer, der macht richtig Bock, den spiele ich richtig gern. Und eigentlich ging es mir darum, gestern war der Wiener Bürgermeister bei uns in der Probe und dann ist er gekommen und hat gesagt, Herr Bürgermeister, wir spielen jetzt den Donauwalzer. Und dann hat er gesagt, na, da bin ich einmal gespannt. Und danach hat er gesagt, oh, das macht wirklich Freude. Und gerade die jungen Leute zu sehen, wie sie da mitshaken und wie sie richtig abgehen, das macht ihm dann auch Freude, weil er sagt, dafür ist er ja da. Wir wollen den Donauwalzer ja auch den jüngeren Generationen immer wieder vermitteln. Aber das Original ist natürlich unübertroffen. Ich bin da ganz Traditionalist und höre mir den ja ganz grundsätzlich einfach auch im Original sehr gerne an.
Jetzt feiert Wien 200 Jahre Johann Strauss, ein Jahr lang mit einer Premiere wöchentlich an den verschiedensten Plätzen in der ganzen Stadt. So ist es zumindest angekündigt. Strauss Sohn oder der Zweite, wie er zur Unterscheidung von seinem ebenfalls berühmten Vater ja genannt wird, der war ein österreichisch-deutscher Kapellmeister und Komponist und als Walzerkönig international geschätzt. Jeder kennt wahrscheinlich seine Operette Die Fledermaus. Was bedeutet die Musik von ihm generell für Sie?
Ja, das ist einfach ein... Ja, wie soll ich sagen? Für uns Österreicher ist es ein extrem entscheidender Komponist, weil er es geschafft hat, mit ganz grandiosen, genialen Handwerk etwas ganz Besonderes zu meistern. Nämlich aus drei Tönen ein Meisterwerk zu erschaffen. Aber gleichzeitig ist es so, man hört Strauss und hat sofort gute Laune. Und es ist aber nicht seicht, wie wir in Österreich sagen, sondern es hat Niveau, es hat Stil, es hat Charme. Und in Wien muss man sagen, das ist einfach eine besondere Stadt. Hier lebt wirklich jeder Wiener und jede Wienerin wirklich Musik. Egal ob in der Straßenbahn, im Bus, in der U-Bahn oder in der Arbeit. Das Johann Strauss Fest hier ist was Besonderes mit unglaublich vielen Veranstaltungen übers ganze Jahr. Und die Wiener nehmen wirklich teil daran. Das ist nicht was für eine, ja, vielleicht so eine kleine Gruppe an Eingeweihten, sondern wirklich alle Wienerinnen und Wiener feiern den mit in verschiedensten Arten. Und Johann Strauss Musik ist, ja, ist einfach meisterhaft. Und man sagt dann schon stolz, dass das halt ein Wiener ist, ein Österreicher. Und ich finde, das passt wunderbar auch jetzt in diesen Jahresauftakt auf den Rathausplatz, weil wir haben da heute 30.000 Wienerinnen und Wiener und natürlich auch viele Gäste aus dem Ausland. Und da kann man dieses Lebensgefühl natürlich ganz schnell auch transportieren mit diesem Werk und dem Komponisten.
Und ein bisschen stolz sind Sie wahrscheinlich auch, dass Sie jetzt damit und mit diesen 100 Leuten in der Band das Straußjahr eröffnen dürfen.
Ja, schon. Das gebe ich zu, dass ich jetzt ein paar Stunden vor den Wiener Philharmonikern den Donauwalzer in unserer Version schon mal spielen darf, ist schon schön. Und das macht es ja auch aus, die Vielfalt. Und ich glaube, wir müssen uns auch von diesen Schubladen verabschieden. Ja, der klassische Donauwalzer, Musikverein und diese Version des Donauwalzers. Sondern wenn es Menschen begeistert, wenn es sie begeistert, Musik zu machen oder Musik zu hören oder sie emotionalisiert oder sie glücklich macht, dann ist das Ziel erreicht. Dann müssen wir nicht anfangen zu sagen, ja, aber ist denn das okay und ist denn das opportun oder ist denn das irgendwie seriös? Ich würde sagen, wenn wir Leute mit Musik glücklich machen, dann ist das Ziel immer erreicht.
Das sagt Martin Grubinger, der österreichische Star-Perkussionist, Schlagzeuger und Marimba-Spieler. Er wird gemeinsam mit 100 Wienern um 2 Minuten nach Mitternacht auf dem Wiener Rathausplatz live eine Neuinterpretation des Donauwalzers aufführen und damit das Straußjahr 2025 eröffnen. Ich wünsche einen wunderschönen Auftritt heute Abend und viel Erfolg und alles Gute fürs neue Jahr.
Danke sehr und allen Hörerinnen und Hörern einen guten Rutsch.
Dankeschön.
Fazit.
Sie hören das Kulturmagazin Fazit zum letzten Mal in diesem Jahr. Wir haben in den vergangenen Tagen zurückgeschaut auf die Spuren, die 2024 in den verschiedenen Künsten zurückgelassen hat, auf das Besondere, das Unvergleichliche, eben das, was dieses Jahr unvergesslich macht. wie sich 2024 in den Feuilletons spiegelte, das weiß kaum jemand so gut wie mein Kollege Hans von Trotha aus dem Team der Fazit Pressebeschauer und Pressebeschauerinnen. Und jetzt ist er bei mir im Studio. Schönen guten Abend, Hans.
Hallo, guten Abend.
Der letzte Feuilleton-Aufreger, der fand zunächst gar nicht im Feuilleton statt, sondern auf der Meinungsseite der Welt am Sonntag. Ein Gastbeitrag vom Milliardär und Unternehmer Elon Musk, der ermunterte darin, die Deutschen die AfD zu wählen. War die Aufregung gerechtfertigt?
Ich finde, die Aufregung war und ist gerechtfertigt. Und damit war das sehr bezeichnend für das Jahr 2024, weil sehr viele Feuilleton-Aufreger fanden nicht im Feuilleton statt, sondern auf dem breiten Feld der Politik, mussten aber eingeordnet werden, weil wir zunehmend populistischen, lauten, sehr, sehr klaren Ansagen ausgesetzt sind und auch Entscheidungen und Wahlentscheidungen und personellen Besetzungen, die sehr komplexe Hintergründe haben, aber die einfach so rausgehauen werden. Und genau das spiegelt dieser Paukenschlag zum Ende des Jahres, dass da etwas, was bestimmte Leute als Ausdruck der Meinungsfreiheit interpretieren, manifestiert wird, dass man einfach eine völlig unterkomplexe Meinungsäußerung von ganz weit rechts, die Einfluss nehmen soll und Einfluss nehmen wird, weil sie bestimmte Leute erreicht, weil Elon Musk ist eine Person, die viele Leute bis hin zu Christian Lindner schwer beeindruckt und entsprechend wird das Folgen haben. Das wird als journalistische Meinungsfreiheit verkauft. Das muss natürlich feuilletonistisch aufgearbeitet werden, wurde es auch und wird es auch, weil es keine rein politische Sache ist, sondern eine kulturelle Verschiebung. Sowas hätte es einfach früher nicht gegeben.
Wir haben gestern in Fazit ja über diese Person Elon Musk ausführlich gesprochen. Wie würdest du sagen, wurde das denn eingeordnet im Feuilleton?
Also es wurde zunächst mal klar gemacht, dass das keine klassische journalistische Äußerung ist. Und dann wurden natürlich die Hintergründe dargelegt. Was ist das Interesse des Springer-Konzerns? Was ist das Engagement des Springer-Chefs in Amerika? Welchen Vorteil hat er davon bei Musk, bei Trump? Das heißt, die Welt hat sich ganz offen dargelegt, dargestellt, als ein Instrument in einem völlig anderen Diskurs. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir nach den Politikteilen immer die Feuilletons lesen, weil die Nachrichtenlage ist schon so komplex, dass es umso schwieriger wird, die Hintergründe zu erkennen. Und meistens läuft es ja so, dass die Feuilletons 2-3 Tage später kommen, aber eben auch mit 2-3 Gedanken mehr. Und diesem immer einfachere Sätze etablieren, entgegensetzen, auch kompliziertere Gedanken zu denselben Themen zu setzen. Dieser Verantwortung werden sich die Feuilletons immer bewusster, und zwar aus schierer Notwendigkeit und aus einem gewissen Leidensdruck heraus. Und das war in diesem Beispiel auch so.
Wir können ja beobachten, auch im vergangenen Jahr zunehmende Botschaften von rechts, die eben, wie du gerade schon sagst, auch im Feuilleton untersucht oder eingeordnet werden. Aber welche Rolle spielt hier das Feuilleton? Ist es nicht in manchen Fällen sogar eher ein Verstärker von Botschaften als das gewünschte Gegengewicht?
Ja, das macht mir tatsächlich Sorgen, weil das immer stärker so ist. Also rechts und links sind ja schwierige Begriffe geworden. Ich würde tatsächlich eher Populismus sagen. Die populistischen Botschaften zeichnen sich ja durch die Bank dadurch aus, dass sie einfach, klar, unterkomplex und laut sind. Und darüber regen sich die Feuilletons zu Recht auf, aber erstmal mit einer gewissen Faszination, mit so einer gruselnden Faszination, dass da wieder was gelungen ist. Und das ist eine Kategorie, die gibt es seit dem 18. Jahrhundert. Damals nannte man das Erhabene, den angenehmen Schauer. Und damals gab es schon Analysen, alles, was uns erschreckt und Angst macht und erstmal unangenehm ist, ist der tiefere Eindruck als das, was schön und ebenmäßig und wohlklingend ist. Und das ist das, was nun zunehmend passiert. Also natürlich war das auch faszinierend auf eine gewisse Weise, als Donald Trump seinen künftigen Verteidigungsminister nominierte. Da gab es Interpretationen von den Tätowierungen auf dessen Oberkörper, die philologisch interpretiert worden sind. Das ist gruselig. Das hat es in dieser Form auch noch nicht gegeben. Dem wurde aber nichts entgegengesetzt. Keine Botschaft, die ähnlich laut wäre. Also was ich zunehmend vermisse, und zwar auch mit einer gewissen Sorge vermisse, ist eine Sprache, die genauso laut, genauso klar, genauso allgemeinverständlich sein kann, die man dem entgegensetzt und nicht immer mit einer gewissen faszinierten, aber dann kritisch analysierenden Beschreibung denen hinterherrennt. So haben wir schon eine ganze Menge Themen verloren.
Das leuchtet mir ein, wenn es um populistische Fragen geht, populistische Themen. Wie stellt sich das dar, wenn wir auf ein anderes großes Thema dieses Jahres schauen, zum Beispiel den Nahostkonflikt?
Da ist es natürlich ganz besonders spannend, schwierig, prekär und das insbesondere in den deutschen Feuilletons. Also es ist unglaublich schwierig, da Positionen zu beziehen. Es wird unglaublich viel Raum auch immer notwendig und eingenommen, um die eigene Position zu rechtfertigen, zu verteidigen. Da sind ganz, ganz tolle Analysen erschienen, immer wieder, wenn es um Nahost ging und Antisemitismus und das eben auch immer übereinander geblendet. Es ist nur in der Argumentation so komplex, dass sie auf diese klaren Forderungen End Genocide oder Free Palestine keine Antworten geben, weil sie sagen, wir müssen das erstmal sortieren und dann sind die schon raus. Damit verteidige ich diese Äußerungen nicht in ihrer nicht reflektierten Einseitigkeit. Aber das ist ein extremes Beispiel dafür, wie uns die gemeinsame Grundlage eines Diskurses verloren gegangen ist. Und gerade in einer Frage, in der alle von uns ausgesprochen oder nicht emotional unglaublich engagiert sind, auf der einen oder auf der anderen Seite oder auch auf beiden. Und da ist es auch den Feuilletons, bis auf einige Aufsätze, von denen ich nicht weiß, wie viele sie gelesen haben, nicht gelungen, eine Sprache zu finden, in der wir uns wieder richtig offen unterhalten können.
Und vielleicht auch aushalten können, dass es andere Meinungen gibt.
Das ist das ganz große Problem. Früher war das Feuilleton der Ort des Streits im guten Sinne. Das ist ja gar nicht mehr. Man fliegt ja raus. Man kriegt einen Shitstorm und ist raus und man hat etwas gesagt, deswegen wird man nicht mehr genommen oder nicht mehr zitiert. Da müssen wir ganz, ganz, ganz dringend raus, weil auch das treibt den öffentlichen Diskurs in die arme populistische Positionen, die dieses Problem nicht haben, weil sie ja nicht diskutieren.
So, jetzt haben wir viel über Politik gesprochen, aber eigentlich soll es ja auch um Kultur gehen in den Feuilletons. Welche Rolle spielte denn die Kultur in diesem Jahr in den Feuilletons der gedruckten Zeitungen?
Dadurch, dass sie eine kleinere spielte, eine besonders große, weil jede gelungene Opernpremiere, jedes tolle Buch, jede großartige Veranstaltung, jedes Popkonzert, was so viele Leute besucht haben, war so ein glücklicher, eine Insel des Gelingens in einem Meer von Scheitern. Und diese Funktion von Kultur wird immer deutlich und die wird aber auch wahrgenommen. Und es gibt auch sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler in allen Bereichen und allen Gewerken, die das sehr bewusst machen und sehr, sehr gut und sehr, sehr beeindruckend. Ich meine, das große Ereignis, das passt aber auch in diesen Kontext, war natürlich Taylor Swift.
Aber Taylor Swift wurde auch erstmal politisch vereinnahmt. Da war immer die große Frage, wird sie sich gegen Trump aussprechen? Aber dann, als sie ihre Konzerttour begann, waren alle irgendwie in so einem Swift Fieber und in so einer Erlösungsstimmung.
Das ist ja interessant, wer sich alles gegen Trump ausgesprochen hat im Wahlkampf aus der Kulturwelt und es hat niemanden interessiert. Also diese Zeit ist auch vorbei. Und da hat vielleicht Taylor Swift sogar ihren Anteil dran, weil sie so unpolitisch ist, weil sie so, also ein faszinierendes Zwischending zwischen einerseits, also schwer greifbar, aber so, man hat das Gefühl, so nahbar. Also es ist nicht mehr diese reine, technisch erzeugte, ferne Idolfigur, sondern da erzählt jemand romantische Geschichten von einer Romantik. Ja, Romantik war der Hauptbegriff in den Feuilletons, wenn es um Taylor Swift ging. Das fand ich erstmal befremdlich, weil ich das damit gar nicht verbinde. Aber ich habe das dann verstanden, was gemeint. Sie löst bei den Leuten wohl so etwas wie romantische Gefühle aus und die Romantik des 19. Jahrhunderts war auch eine Bewegung gegen hochkonservative, politisch bedrohliche äußerliche Situationen. Das passt also sehr, sehr gut. Und es ist die perfekte Verschmelzung von einer digitalen Inszenierung und dem realen Erlebnis eines wirklichen Konzertes, bei dem man gewesen sein muss, um Swiftie zu sein, um dieses Phänomen zu verstehen. Und damit, glaube ich, sehr gegenwärtig und wirklich sehr unsere Zeit.
Es gab natürlich noch viele, viele andere Themen, wie das Sparen an der Kultur, wie der Einsatz von KI. Aber wir kommen zur letzten Frage. Hans von Trotha, gibt es zum Jahreswechsel auch etwas Positives, etwas Feuilletonistisches, das dir Mut gemacht hat?
Ja, es gab eine Meldung, die hat mir wirklich nachhaltig Mut gemacht. Die klingt nach im wahrsten des Wortes. Es ist eine Meldung aus dem Bereich der Musik. Und zwar war das nach dem Ampelscheitern, über das wir jetzt gar nicht gesprochen haben, was natürlich auch ein großes Feuilleton-Thema war.
Wir können nicht alles abhandeln,
Nein.
Hans.
Stellte die Zeit Musikredakteurin Christine Lemke-Mattwey fest, dass sehr viele ehemalige Ampelpolitiker und Politikerinnen sich musikalisch engagiert haben. Singen, Orgel spielend, alle möglichen. Also sie hat ja verschiedene Beispiele gehabt und das fand ich sehr gut. Und sie meinte, das sollte doch Mut machen, wenn diese Leute auch Musik machen. Aber das ist nicht die Meldung. Die Meldung, mit der sie diesen Artikel beendete, war, dass alle Wagner-Opern, in denen ja wirklich schreckliche Dinge passieren, in denen die Welt untergeht und die Bedrohung der Welt, alle Wagner-Opern enden auf C-Dur. Und C-Dur ist der Akkord der Hoffnung. Nach C-Dur geht es immer weiter. Und diese Botschaft, dass selbst alle Wagner-Opern auf C-Dur enden, fand ich eigentlich für den Jahreswechsel eine ermutigende Nachricht.
Hans von Trotha, ich danke dir für den Rückblick in die Feuilletons des Jahres 2024 und ich wünsche, dass alle Tage in C-Dur enden mögen 2025 für dich.
Danke gleichfalls.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Thorsten Föste.
Die deutsche Popband Alphaville möchte der AfD untersagen, ihre Songs zu spielen. Man werde alles daran setzen, einer missbräuchlichen Verwendung entgegenzutreten, heißt es auf der Website der Gruppe. Dort spricht die Band von Hinweisen, wonach Anhänger der AfD den Song Forever Young in ihren Medien eingesetzt hätten. Außerdem distanziert sich die Band klar von der Partei und ihren politischen Vorstellungen. In der Vergangenheit haben Musiker immer wieder versucht zu verhindern, dass Parteien ihre Songs auf Wahlveranstaltungen spielen. Alphaville wurde in den 80er Jahren mit Liedern wie Big in Japan und Forever Young berühmt. Die international bekannte Tänzerin und Choreografin Dada Masilo ist tot. Sie starb am Sonntag nach kurzer Krankheit im Alter von 39 Jahren, wie ein Sprecher ihrer Familie mitteilte. Die in Soweto geborene Künstlerin galt in der Szene als Ausnahmetalent. Masilo war vor allem dafür bekannt, große Ballettklassiker wie Schwanensee und Giselle umzubauen und mit afrikanischen Motiven anzureichern. Dabei stellte sie oft mutige und kraftvolle Frauen in den Vordergrund. In den 2 Jahrzehnten ihrer Karriere wurde Masilo mehrfach ausgezeichnet. In Italien hatte sie zuletzt den Preis für ihr Lebenswerk im Bereich klassischer und zeitgenössischer Tanz erhalten. Das ehemalige Mitglied der Band Pussy Riot, Piotr Versilov, ist in Russland auf die Liste der Terroristen und Extremisten gesetzt worden. Versilov ist auch einer der Gründer von Mediasonar, einer unabhängigen russischen Nachrichtenagentur, die sich auf die Opposition gegen Präsident Putin konzentriert. Anfang dieses Jahres wurde der Aktivist in Abwesenheit zu mehr als 8 Jahren Haft verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, Falschinformationen über die russische Armee verbreitet zu haben. Der 37-Jährige reiste zu Beginn der russischen Invasion in die Ukraine, um einen Dokumentarfilm zu drehen, schloss sich dann aber dem ukrainischen Militär an.
Vielen Dank. Das Ende eines Jahres ist immer auch eine Gelegenheit, sich zu erinnern, zum Beispiel an all jene Künstlerinnen und Künstler, die durch ihre Arbeit Teil eines kollektiven Bewusstseins geworden sind. Es galt in diesem Jahr, sich oft zu verabschieden von Menschen, die uns mit ihrer Kunst begleitet oder im besten Fall begeistert haben, wie die gerade verstorbene Schauspielerin Hannelore Hoger oder der Filmregisseur Wolfgang Becker. Stefan Kreim erinnert an die vielen anderen, die wir vermissen werden, wie diesen bedeutenden Theatermacher.
Interpassives Theater ist nichts für authentische Kühe.
René Polesch hat einen ganz besonderen Sound entwickelt. In fulminantem Tempo rasen die Schauspielerinnen und Schauspieler durch diskursive Texte. Oft laufen Soufflösen hinter ihnen her, weil sich niemand diese Massen an Worten merken kann. Die Stücke entstanden in enger Zusammenarbeit mit den Ensembles. Ein Prestissimo der Pointen, tragik turbulent vorgetragen, denn Polesch hasste es, wenn jemand sich und sein Schicksal einkitt. Will.
Ich hab kein Scheiß Leben mehr, so nicht!
Da war mal was und da erinnern mich auch Dinge dran, an sowas, was ich mal hatte. Aber das muss sich irgendwie in Luft aufgelöst haben. Und da, wo ich mal lebte, da ist jetzt eine Verkaufsfläche. Die ist da jetzt!
Manchmal hat Polesch seine Stücke in Hamburg und Berlin parallel inszeniert. Damals fuhren die ICEs noch gelegentlich pünktlich. Er war ein Theaterturbo und plötzlich tot. Im Alter von 61 Jahren. Auch 10 Monate danach hat die Berliner Volksbühne, deren Intendant er war, noch keine neue Leitung. Polesch hat verboten, dass seine Stücke nachgespielt und neu inszeniert werden. Hoffentlich bleiben die noch von ihm inszenierten Aufführungen lange in den Spielplänen. Sie sind nun lebendige Denkmäler geworden.
Also diese Realität natürlich ist auch eine Konstruktion, wie wir uns ansehen, welchen Punkt unseres Lebens wir gerade sind. Ja.
Hendrik Arnst war ebenfalls eine Volksbühnenlegende. Ende im Ensemble von Frank Castorf. Er wurde 73 Jahre alt. Sonst starben in diesem Jahr eine Menge Schauspielerinnen und Schauspieler, die vor allem aus dem Kino und dem Fernsehen bekannt waren. Fritz Wepper, der als Harry Klein gleich zwei Kommissaren assistierte, Stefan Derrick und Herbert Keller, besser bekannt als der Kommissar. Horst Naumann wurde vor allem durch die Schwarzwaldklinik und das Traumschiff populär. Peter Sodann war Tatortkommissar und kantiger Politiker bei den Linken. Karin Bahl galt Ende der 50er Jahre als deutsche Brigitte Bardot, nicht nur in dem Film Die Halbstarken. Ruth Maria Kubitschek glänzte in den satirischen Serien Monaco, Franze und Key Royale, während Vera Tschechowa, eine Urgroßnichte Anton Tschechows, durch Unterhaltungsfilme bekannt wurde und an der Aktion Wir haben abgetrieben von Alice Schwarzer teilnahm.
Als Held des Film Noir rennt Delon immer wieder in den Tod. Er stirbt 27 Mal auf der Leinwand. Ich bin ein düsterer Held, ein sympathischer Held im Tod, sagt er.
Der Film Der eiskalte Engel prägte das Image von Alain Delon, ein äußerst attraktiver Mann mit inneren Abgründen, fähig zur totalen Gefühlsvereisung. Maggie Smith hingegen spielte meist leidenschaftliche Rollen und wurde spätestens als selbstironische Violet in der Serie Downton Abbey zur Ikone.
I led a perfectly normal life until Downton Abbey. I'm not kidding.
Es war nicht nur ein Witz für Maggie Smith, dass sie nun so populär wurde, dass sie nicht mehr unerkannt ins Theater oder in Ausstellungen gehen konnte. Gina Rowlands und Donald Sutherland, Kris Kristofferson und James Earl Jones, die Stimme von Darth Vader aus Star Wars, gehören zu den internationalen Stars, die nun ihre letzten Auftritte hatten. Drei prägende deutsche Filmregisseure starben ebenfalls: Wolfgang Becker, Percy Adlon und Michael Verhoeven, der mit seinen subtilen und engagierten Filmen deutsche Zeitgeschichte erzählte, zum Beispiel in Die Weiße Rose.
Derartige schamlose, infame Subjekte haben nichts anderes verdient als den Tod.
Eure Köpfe rollen auch noch.
Friedel Fesel war ein einzigartiger Kabarettist und Musiker. Manche sagen, er habe das bayerische Musikkabarett erfunden.
Jedes Spiel wird bar bezahlt auf Pfennig und auf Heller. Und legt man ein paar Scheine drauf, dann laufen sie schon schneller, ja.
Fesels Vorreden gerieten oft länger als die Lieder, die danach kamen. Sein trockener Humor bleibt unvergesslich, ebenso seine kapitalismuskritischen Pointen.
Für Geld kann man vieles kaufen, auch Leute, die dem Fall nachlaufen.
Die Weltliteratur verlor 2024 die Kanadierin Alice Munro, eine Meisterin der Kurzgeschichte, und Paul Auster, der von ganz normalen Menschen erzählte und damit die Gesellschaft der USA sezierte. Roberto Cavalli war ein stilbildender Modeschöpfer und mit Wolfgang Riem starb ein vielseitiger Komponist, der nachdenklich und humorvoll war und es liebte, eng mit den Interpreten seiner Stücke zusammenzuarbeiten. Einmal komponierte er Musik für ein Stück der Choreografin Sascha Walz und begrüßte das Publikum mit den Sätzen: Sie sehen, ich bin kein Tänzer, aber das ist nur äußerlich. Eindeutige Botschaften lagen Wolfgang Riem nicht.
Wenn man meiner Musik an einigen Stücken vielleicht bemerken kann, dass da ein Widerständiges ist, das genügt mir schon.
Mit Aribert Reimann und Peter Oetwösch starben zwei weitere bedeutende Komponisten. Fritz Puppel wurde als Mitgründer der Band City zu einer Legende des Ostrock. Ralf-Peter Steitz oder RPS Lanru war ein enger Freund von Rio Reiser und sein Partner in der Band Tonsteine Scherben. Quincy Jones ist zwar selbst nicht ganz so berühmt gewesen, ließ aber als Produzent Michael Jackson und Frank Sinatra glänzen. Außerdem war Jones der erste Afroamerikaner an der Spitze eines großen Plattenlabels.
She's crazy like a fool.
Der Disco-Sound der 70er und 80er Jahre wurde von Frank Farian geprägt. Er war Kopf und auch ein Teil der Stimmen hinter den Retortenbands Boney M. und Milli Vanilli. Als rauskam, dass die meisten gar nicht selbst sangen, gab es Skandale. Auf jeden Fall selbst gesungen haben Johanna von Kotschian und Caterina Valente, große Meisterinnen des Entertainments. Oder steckte doch Frank Farian dahinter? Das könnte René Polisch beantworten, wenn es ihn noch gäbe.
Also diese Realität natürlich ist auch eine Konstruktion.
Ja, manchmal wäre es schön, wenn die Realität nur eine Konstruktion wäre. Stefan Keim erinnerte an die verstorbenen Kulturschaffenden des Jahres 2024.
Fazit.
China hat bereits das neue Jahr mit Lichtshows begrüßt. In Taiwan gab es ein großes Feuerwerk und auch in den deutschen Städten wird schon seit Stunden geböllert, werden Raketen in die Luft gejagt. In der Hauptstadt Berlin gilt bereits der Ausnahmezustand Silvester und wie jedes Jahr wird diese Zeit von der Debatte begleitet, Böllerverbot oder nicht. Wir haben einen Pyrotechniker gefragt, der heute Abend im Bayerischen Wald für Hotelgäste ein besonderes musikalisches Feuerwerk inszeniert hat, was er von der Debatte hält und ob er eigentlich jeden Tag böllern darf.
Ja, aber ich tue es nicht.
Und gibt es Auflagen, also dass sie eine bestimmte Dezibelnorm nicht überschreiten dürfen in der Nähe eines Waldes oder von Naturschutzanlagen und so weiter?
Selbstverständlich. Es läuft in der Regel so ab. Ich als Pyrotechniker zeige ein Feuerwerk an. Also ich frage jetzt nicht, irgendwo darf ich, sondern ich darf. Das heißt, ich zeige bei der zum Beispiel Gewerbeaufsicht, zeige ich das an. Da muss ich alles aufschreiben, was ich da an Material habe. Und dann sehen die, wie laut es ist oder wie breit es ist und sehen die Gefahr. Dann kommt ein Lageplan dazu. Das heißt, ich muss auch genauestens einzeichnen, wo das stattfindet, wie viel Platz man hat. Von Grund weg darf man, ist von Gesetz aus schon verboten, nicht in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Altenheim. Ansonsten, wenn es sicherheitstechnisch alles passt, könnte ich das jeden Tag tun, keine Frage.
Und was genau ist es dann, was Sie da in die Luft feuern und was dann dieses Lichtspektakel erzeugt? Das sind vermutlich keine klassischen Raketen.
Raketen schießt fast kein Pyrotechniker. Raketen gehen einmal links, einmal rechts. Da kann man sowas gar nicht machen. Im Rhythmus schießen, weil die Raketen machen, was sie wollen.
Da okay, wie heißt das Feuer bei Ihnen?
Das sind ganz normale Feuerwerkskörper. Das sind Single Shots, also Einzelshots sozusagen. Mhm. Oder auch Cakes, sagt man, oder Single Rows. Auch mit einem Schuss gehen gleich 5 Sacken auf einmal los. Und die kann man dann eigentlich sehr gut zur Musik timen. Und das nennt man eigentlich auch musiksynchrones Feuerwerk. Es klappt nicht immer so, wie es sein soll. Es sind die Wetterverhältnisse, Windverhältnisse, die Thermik. Das ist eine ziemliche Wissenschaft für sich, das wirklich sehr, sehr synchron hinzubekommen. Solche Shows werden in der Regel mit Programmen erstellt und auf tausendstel Sekunde genau programmiert. Klappt nicht immer, aber ich sag mal zu 98% schon.
Und dann stehen Sie am Ende an so einem Mischpult und steuern das Ganze?
Steuern nicht, sondern im Endeffekt ist es so, wenn es losgeht, nach den ganzen Tests, ob alles passt, dann Prüfungen gemacht, dann Messungen gemacht, ob auch jeder Zünder passt, ne, ob nicht einer kaputt ist und so weiter, kann ja passieren. Dann steht man da und wenn es heißt, okay, es geht los, drückt man eigentlich nur einen Knopf, einen einzigen und dann geht das Ding los und läuft. Das ist eine Anspannung, so als wenn man irgendwo auf dem Turm steht und runterspringt und Bungee-Jumping macht. Da geht so die ganze Last der Arbeit der letzten 2, 3, 4, 5 Wochen, je nachdem wie groß die Show ist, geht da vorbei.
Herr Höfler, wenn unser Gespräch jetzt in Deutschlandfunk Kultur zu hören ist, dann sind Sie im Bayerischen Wald und sind kurz davor, diesen Knopf zu drücken und sind wahrscheinlich sehr angespannt. Was genau passiert da heute Abend?
Also irgendwann um 24 Uhr kommen dann die Gäste raus. Es ist ein großes Hotel, wo wir sind. Da wird eine Ansprache sein und dann wird es heißen, okay, viel Spaß beim Feuerwerk von JH Pyro Design. Und ich drücke auf den Knopf, aber vorher geht natürlich schon das Herz in die Hose sozusagen. Gefällt dem Publikum. Man muss ja auch immer gucken, dass man den Geschmack des Publikums ein bisschen trifft. Wenn ich da jetzt schon dran denke, bekomme ich Gänsehaut.
Und wie lange wird das ganze Zauberwerk dann stattfinden?
Heute ist es nicht so lang, es sind 6 Minuten, knapp 7 Minuten insgesamt. Aber es ist eine Mischung aus Musiksynchronen und teilweise begleitet. Das sieht man auch nicht oft auf so kleinen Events, sage ich mal. Es sind vielleicht 400 Zuschauer, 400 Gäste, mehr sind es nicht. Und da ein musiksynchrones Feuerwerk machen zu dürfen, ist schon auch eine besondere Ehre. Das sind größere Events, wo man sowas dann eher sieht.
Das heißt es immer, die Feuerwerkskunst ist die teuerste Kunst. Was kostet denn bei Ihnen so die Minute?
Ups, es kommt darauf an, wie groß, wie lang, mit Musik, ohne Musik. Ich finde das Feuerwerk selber, natürlich die Preise sind vehement gestiegen in diesem Jahr. Ne? Ich glaube 40-50% bei manchen Sachen. Die Hauptarbeit ist eigentlich die Vorbereitung. Die Zeit, die man da investiert, die kann man sich eigentlich in Euros gar nicht mehr zurück holen. Da spielt dann die Leidenschaft eine sehr, sehr große Rolle. Aber wenn man mal ausgeht von 3 Minuten zum Beispiel, Musik synchron mit entsprechenden größeren Kalibern von Feuerwerkskörpern, also Bomben mit rein, da werden wir wahrscheinlich bei so einer Show um die 3.500 bis 4.000 Euro liegen.
Jetzt kommen Sie aus einer Pyrotechnikerfamilie. Was würden Sie denn sagen, wie sich die Akzeptanz oder die Begeisterung für so künstlerisches Feuerwerk über die Jahre oder vielleicht Jahrzehnte verändert hat?
Es gibt 2 Sorten von Menschen, einmal die Befürworter, einmal die Gegner. Die Befürworter sind noch extremer geworden und möchten noch mehr schönere Sachen haben. Und die Gegner, denen ist es eigentlich vollkommen egal, was man da tut. Hauptsache, es knallt nicht, es ist nicht, und alles, was Silvester da ist, gehört eigentlich gar nicht mehr auf die Straße oder in die Neuzeit.
Nun ist es natürlich irgendwie auch faszinierend, sowas zu sehen. Also diese Augenblickskunst, diesem Zauber kann man sich schwer entziehen. Gleichzeitig die Nachteile von Pyrotechnik und von dem Feuerwerk sind ja bekanntermaßen tonnenweise Chemie, die in die Luft geschleudert werden, eine Vermüllung der Stadt, natürlich auch Verschwendung, eine Umweltbelastung für Tiere und die Luft. Wie argumentieren Sie, wenn Sie mit solchen Argumenten konfrontiert werden? Was wäre denn Ihre Lösung in diesen, wie Sie ja sagen, immer extremer werdenden Positionen dagegen oder dafür?
Ja. Beim Silvesterfeuerwerk, das ist natürlich, man macht Geschäfte mit, Punkt. Das ist ein Business wie jedes andere auch. Einige leben davon, einige machen es als Hobby, auch den Verkauf selbst. Ich würde ein einziges Verbot aussprechen, das ist Verkauf von Raketen. Wenn ich die Rakete in einer Stadt schieße, was oft so ist, Verbotszone hin, Verbotszone her, die geht dahin, wo sie hin will, nicht wo der, der es abschießt, hinschießt. Und dann habe ich ein sicherheitstechnisches Thema. Und der nächste Punkt ist, wenn diese Sicherheitszonen, die ich sehr, sehr gut finde in den meisten Großstädten, wenn dieses Verbot da ist und keiner da ist, der kontrolliert, dann brauche ich es nicht verbieten. Und da einfach mal mehr drauf zu setzen, dass die Sicherheitskräfte da aufgestockt werden, dafür vielleicht weniger gefährlicheres Pyrotechnik verkauft werden an Leute, die davon keine Ahnung haben. Wenn es nicht kontrolliert wird, dann bringt sowieso kein Verbot irgendwas.
Und was antworten Sie den Haustierbesitzern, die verschreckte Hunde und Katzen daheim haben und die sich fürchten vor ihrem Feuerwerk?
Kann ich verstehen. Es ist einmal im Jahr. Das war schon immer so. Das tut mir leid, man passt schon auf Pferde zum Beispiel. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. In der Nähe von Pferden schießt man nicht. Das sind Fluchttiere. Da passiert unheimlich viel und das ist natürlich auch teuer, wenn was passiert. Ne? Da achtet man schon sehr drauf. Oder man gibt den Leuten vorher die Information. Man sagt vielleicht eine Stunde vorher, ruft man die nochmal an, wenn irgendwas in der Nähe sein sollte. Sagt, passt auf eure Tiere auf oder was es auch immer ist. Oder kleine Kinder, wie auch immer. In einer Stunde geht's los. Und die 6-7 Minuten, die da laufen, wenn es jetzt eine kleinere Show ist, das hält man in der Regel schon durch. Silvester ist es natürlich ein bisschen was anderes, weil es zu viel ist. Da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht.
Das sagt Joachim Höfler, er ist Pyrotechniker. Und Herr Höfler, eine Frage habe ich noch. Wie wäre es denn, wenn Sie auf Drohnen umsteigen? Weil das wird ja zunehmend gemacht, dass es Lichtshows am Himmel gibt mit Drohnen. Die sind wiederverwendbar, die sind nicht so umweltbelastend. Und vielleicht ist da auch eine Lärmreduktion möglich. Wie sieht das aus für Sie?
Also was Drohnen angeht und Umwelt, da bin ich komplett anderer Meinung. Die ziehen Energie. Und zwar richtig viel. Das hat auch was mit Umwelt zu tun. Auf das möchte ich aber gar nicht hinaus. Das ist eine komplett andere Philosophie. Ich finde es gut, dass es gibt. Keine Frage. Hat alles seine Berechtigung. Aber es ist definitiv kein Ersatz.
Dann wünsche ich Ihnen für heute Abend ein schönes Feuerwerk. Und ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch. Gut,
Dankeschön. Als Schuss einen guten Schuss. Sagt man unter dem Pyrotechniker.
Dann wünsche ich
Glückwunsch.
Dann wünsche ich einen guten Schuss für Ihre Show und kommen Sie gut ins neue Jahr.
Lieben Dank, und Sie auch.
Joachim Höfler, er ist Pyrodesigner in Nürnberg. Jetzt gerade bereitet er im Bayerischen Wald in einem 4-Sterne-Hotel ein exklusives Feuerwerk vor, was dann nach Mitternacht zu erleben sein wird. Wir haben aus diesem Grund heute Mittag mit ihm gesprochen und das Gespräch wie auch diese gesamte Fazitsendung aufgezeichnet. Und das war sie, die letzte Ausgabe von Fazit in diesem Jahr. Ich bin Susanne Burkhardt, kommen Sie gut an im neuen Jahr und lassen Sie sich nicht verhärten.